Also, so schön wie es heute ist, ich glaube, wir müssen alle erkennen, dieses letzte Jahr haben wir einen sehr hohen Pegel von Angst und Furcht gehabt, oder? In der Luft hängt überall. Ich meine, ich habe noch nie sowas erlebt. So viel Angst und Furcht, so ausgeprägt wie dieses letzte Jahr. Und Furcht natürlich vor Corona, ich könnte infiziert werden mit dem Virus. Dann kam die Furcht, die zweite Welle könnte, es kommt. Und jetzt ist die Schlagzeile von gestern, die dritte Welle kommt und alles Mögliche ist. Und dann sind andere Menschen mit Angst und Furcht vor ja, die Wirtschaftskrise, die am Horizont liegt. Werde ich meine Arbeitsstelle verlieren oder behalten? Und es hängt sehr viel Angst und Furcht in der Luft. Und gerade in dieser Zeit, ich merke unter den Gemeinschaften von Christen, wie diese Stellen, wo Jesus sagte oder im Gotteswort immer wieder sagt, fürchtet euch nicht, werden besonders zitiert in letzter Zeit. Auch hier in der Gemeinde. Und das finde ich gut. Gerade in dieser Zeit der Angst, wo der Angst und Furcht so ausgeprägt ist, solche Stellen. Jesus sagte, sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes. Ja, 2020, 2021. Sei guten Mutes. Ich bin es. Ich bin da. Fürchtet euch nicht. Das ist die Stelle, wo die Jünger in einem Sturm waren im Boot. Und es ist mehrmals diese Stelle zitiert worden, darüber gesprochen, hier in der Gemeinde. Jesus kommt in dem Sturm und die haben Angst gehabt vor dem Sturm. Und dann sehen die diese Gestalt auf den zukommen, auf dem Wasser laufen. Er sagt, fürchtet euch nicht. Ich bin es. Du sollst nicht in Furcht leben. Ich bin es. Und dann Petrus kommt auf dem Wasser und wir wissen, was da geschehen ist. Letzte Zeit darüber gesprochen. Oder andere Stelle, das oft zitiert wurde, 2. Timotheus 1, Vers 7, wo steht, Gott hat uns nicht eine Geist der Furchtsamkeit gegeben. Oder diese nächste, kannst du nächste hintun? Ja, genau. Und Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Könnte etwas passieren, wird er bestraft. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Diese Stelle macht es deutlich, wenn wir in Furcht bleiben, es wird unsere Beziehung zu Gott stören und lähmen. Es wird es untergraben. Und deswegen sagt er, wer in der Furcht bleibt, der wird nicht vollendet in der Liebe. Es ist wichtig, dass wir diese Worte gut zuhören, was der Herr sagt. Fürchtet euch nicht. Ich bin es. Ich bin bei euch. Und ich möchte heute darüber sprechen. Aber hier kommt etwas. Fürchtet euch nicht. So oft steht es in der Bibel. Fürchtet euch nicht. Aber dann Leute sagen, Moment mal, steht auch in der Bibel auch sehr deutlich ein Befehl. Du sollst Gott fürchten. Das ist ein Widerspruch, oder? Wie geht man damit um? Fürchtet euch nicht. Und dann sagt er, fürchte Gott. Kannst du den nächsten Dias? Das ist diese Stelle in 1. Petrus 2, Vers 17. Es steht da, ehre den König. Ich lese es hier vor. 17. Er weist alle Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Fürchtet Gott steht da. Moment. Was sollen wir tun? Fürchtet euch nicht. Furcht untergräbt diese Liebesbeziehung zu Gott. Oder sollen wir Gott fürchten? Das ist ein Widerspruch. Wie bringt man das im Einklang? Ich sage das, weil das ist eine von den, kann man sagen, Widerspruch, aber Sachen, wo man oftmals sagt, hey, das ist hier so eine Kollision. Etwas scheint ein Widerspruch zu sein. Wie geht man damit um? Und ich denke, wenn jemand ernsthaft eine Bibel liest, irgendwann mal kommt auf diese Frage. Warum sagt er, fürchtet euch nicht? Und er sagt doch, fürchtet Gott. Das ist eine von den Fragen, das öfters auf mich zukommt übrigens. Ich meine, ich als junger Christ habe ja auch damit gekämpft. Ich habe das gelesen und habe gedacht, wie geht man damit um? Und ich müsste auch forschen. Und als Pastor, das ist eine von den Fragen. Ich merke, jemand kommt neu zum Glauben und es ist nur eine Frage der Zeit und dann kommen die auf mich zu. Es steht da, fürchte vor nichts und fürchte Gott. Wie ist das zu verstehen? Sogar vor 3 Wochen hat jemand mir das gesagt. So. Vor 3 Wochen jemand kam zu mir wieder und sagte, steht da, fürchte dich nicht und doch fürchte Gott. Wie soll man das verstehen? Und die haben gesagt, ja, ich kann dir mit dir reden und einige Stellen geben. Nee, ich möchte es in der Predigt hören. Okay, das war vor 3 Wochen und ich habe gebetet. So, heute ist der Predigt da, okay? Und der eine weiß Bescheid. Und ich denke, das ist besonders wichtig, ich meine, für uns alle, aber vor allem für unsere Geschwister, die aus dem islamischen Hintergrund kommen. Weil in Islam Furcht und Bange und eine negative Angst vor Gott, Gott will mich fertig machen, er wartet nur auf die Gelegenheit, ist ein wichtiger Bestandteil vom Islam. Und wenn Sie in der Bibel lesen, fürchte Gott, vielleicht sagen Sie, was? Ich habe gedacht, ich komme zu einem Gott der Liebe, zu einem Vater und auf einmal ich soll wieder fürchten wie im Islam. Ist es so gemeint? Und es wäre gut, darüber zu sprechen. Es gibt sogar einen, man nennt sie Hadith, das Traditionen von führenden Menschen in den Islam. Und einer war der erste Kalif, der erste Nachfolger von Mohammed, hieß Abu Bakr. Und er hat eine Zusage von Mohammed, und dass er im Himmel kommt, im Paradies kommt. Aber er weinte und er sagte, auch wenn ich einen Fuß schon im Paradies hätte, ich würde trotzdem Angst haben, weil Gott kannst du nicht vertrauen. Der ist unzurechnungsfähig. Die haben ein Wort dafür, heißt Makr. Das heißt, er ist ein Betrüger. Er kann machen, was er will. Er ist unberechenbar. Und er sagte, auch wenn ich einen Fuß schon im Himmel hätte, ich würde trotzdem nicht sicher sein, wegen dieser Verschlagenheit von Gott. Allah. Und deswegen muss Lehmann sagen, wie soll es verstehen, fürchte Gott. Ich möchte heute darüber sprechen. Also bei solchen Fragen, falls jemand noch diese Frage hat, wo es scheint, ein Widerspruch zu sein, ist es wichtig, dass wir nicht nur einen gewissen Text, an einen Text konzentrieren und nur darauf fokussieren, wir sollen die Gesamtheit sehen. Die Bibel in Zusammenhang. Wie steht der Zusammenhang zum anderen, damit wir es besser verstehen können? Der Apostel Paulus hat einen Mann geschrieben, ein jünger Mann, der wahrscheinlich auch mit dieser Frage sich beschäftigt hatte. Und bestimmt kamen Menschen zu ihm mit der gleichen Frage und ihn damit konfrontiert. Und Paulus gab einen guten Rat, das ist in 2. Timotheus 2, Vers 15, wie man damit umgehen soll. Und es steht hier, er schreibt an diese Jünger, Diener Gottes, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen. Aus einem Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat. Und hier kommt es, hör mal gut zu, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Das Wort Gottes in gerade Richtung schneidet. Warum ist es da? Wisst ihr, was Paulus für ein Beruf war? Du kannst in der Apostelgeschichte lesen. Er war ein Zeltmacher. Und das ist ein Fachbegriff aus Zeltmacherei. In gerade Richtung schneiden. Weil Zelte sind sehr groß, die Stoff waren immer kleiner und die müssen viele Stoffstücke zusammenfügen. Lückenlos. Sonst, wenn es nicht gerade geschnitten wurde, dann kamen Löcher und dann Regen durch und das Zelt war wertlos. Oder manchmal haben die auch Ziegenhaut genommen und auch da reingebracht. Es musste gerade geschnitten werden, damit es lückenlos das Gesamte zusammenpasst. Und er benutzt diesen Beispiel und sagt, Timotheus, wenn du mit Gottes Wort umgehst, wenn du Fragen hast, es scheint ein Widerspruch zu sein, schau das Gesamtheit an, schneide es gerade, dass alles lückenlos, nahtlos zusammengefügt werden kann. Und das wollen wir jetzt versuchen, diese Frage, wie steht es damit, Gott fürchten und doch fürchte euch nicht. Wie ist das zu verstehen? Wir werden es versuchen, das lückenlos zusammenzutun. Wir müssen das tun, mehr die gesamte Zusammenhang anschauen, weil jede Sprache seine Schwäche hat. Jede Sprache, Deutsch, der, die, das. Aber jede Sprache hat seine Schwächen. Manche Gebiete sind sie sehr genau, detailliert und beschreiben Sachen sehr ausführlich und andere Sachen werden nur sehr allgemein getan. Und da muss man raten, wie ist es hier gemeint? Und das habe ich gemerkt sogar mit Deutsch und Englisch. Es gibt einige Worte oder Begriffe im Deutsch sehr genau, Worte entdeckt, zusammengestellt, die in Englischen nicht gibt. Sehr genau. Aber in anderen Bereichen ist Deutsch sehr allgemein und Englisch ist besser. So jeder hat seine Stärken und Schwächen. So ist es bei menschlichen Sprachen. Und deswegen ist es notwendig, nicht nur ein Wort zu sehen, sondern zu sagen, wie wird es hier verwendet? Welche Ausrichtung hat es? Was will er damit ausdrücken? Und es Gesamtheit sehen. Ich kann auch ein Beispiel geben für unsere Persischsprechende hier. Ich kenne nicht so viel Persisch, aber es gibt ein Wort, das mir wirklich aufgefallen ist. Das Wort Schier. Was bedeutet Schier? Es bedeutet Löwe. Aber es bedeutet auch Milch. Und es bedeutet Wasserhahn. Okay. So, du sagst Schier. Reini sagt, Schier ist in der Küche. Okay. Heißt es, dass Milch in der Küche ist? Heißt es, der Wasser in der Küche? Oder vielleicht ist eine Löwe schlauer auf mich da in der Küche. Da musst du mit der einen sprechen und sagen, ah, nicht nur das Wort anschauen, wie ist es gemeint? Was ist Zusammenhang? Was will er damit ausdrücken? Versteht er? Es kann verschiedene Sachen bedeuten. Und so ist es auch in der Bibel. Griechisch, Hebräisch, Gott benutzte diese Sprache, um sein Wort, seinen Willen und seine Wahrheit in der Welt zu offenbaren. Aber das sind menschliche Sprachen, und die sind auch nicht vollkommen. Und manchmal ist es sehr allgemein und hat das Wort eine verschiedene Ausrichtung, eine Bedeutung. Und das, vielleicht gebe ich ein Beispiel, das wir neulich erlebt haben, so durchgearbeitet haben. In unserem Hausbibelkreis haben wir Jakobusbrief durchgemacht. Und das ist so noch parallel zu dieser Sache mit Furcht. Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Da steht eine Stelle, eine Verheißung da, um Menschen Mut zu machen. Und es steht hier, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden von Bösen. Und er selbst versucht niemand. Schön zu wissen, Gott wird mich nicht versuchen. Gott möchte mich nicht auf den Deckel geben oder einen falschen Weg führen, eine Irre führen. Gott tut das nicht. Weil manche haben diese Idee, Gott ist gut, aber hat seine Schattenseite, seine dunkle Seite. Manchmal ist er schlecht gelaunt und er will eine zu Fall bringen, eine Irre führen. Gott macht das nicht. Sogar in Vers 17 steht da, denn bei Gott ist Gottes Licht und bei ihm ist kein Schatten oder Veränderung. Er ist zuverlässig. So, Gott wird uns niemals in eine Versuchung bringen. Aber dann kommt die Frage hoch, Moment mal, das Wort Versuchung ist das gleiche Wort wie prüfen oder auf die Probe stellen. Und da sind viele Stellen in der Bibel, wo steht da, Gott prüft oder stellt Menschen auf die Probe. Wir kennen die Geschichte von Abraham. Gott sagt, Abraham, verlass dein Volk, nimm deinen Sohn, du sollst ihm opfern. Und es war eine Prüfung. Aber man steht hier, er wird niemals versuchen. Wie ist das zu verstehen? Dieses Wort ist das gleiche Wort für Versuchen und Prüfen, aber Versuchung ist negativ ausgerichtet. Ungefähr die Absicht ist negativ und Prüfen ist positiv ausgerichtet. Und da muss man sehen, wie es verwendet wird. Zum Beispiel Versuchung, negativ ausgerichtet. Du gehst nach Hamburg, Rotlichtviertel, da sind die Frauen, die stehen in der Reeperbahn, die wollen Männer versuchen. Positiv? Nein. Negativ. Er soll fallen, er soll versagen, er soll sein Moral über Bord werfen, er soll wirklich ja, in die Irre geführt werden. Es ist negativ ausgerichtet, Versuchung. Und die Bibel sagt, Gott wird uns nicht auf diese Art und Weise versuchen. Er will nicht, dass wir zu Fall kommen. Er wird uns nicht versuchen, einen schlechten Weg zu bringen. Aber prüfen, Gott hat auch Menschen geprüft. Aber eine Prüfung ist, er hat eine positive Ausrichtung. Zum Beispiel in der Schule. Lehrer machen Prüfungen. Was ist das Ziel von der Lehrer? Was ist seine Absicht? Dass meine Schüler alle durchfallen und versagen? Nein. Ich weiß nicht, ob wir Lehrer hier haben. Ne? Du machst Prüfungen, geht jemand nach, ich mache eine Prüfung, ich möchte, dass sie auf die Nase fallen und versagen und aufgeben. Nein. Der Grund für Prüfungen ist, dass Sachen, die sie gelernt haben, gefestigt werden. Dass sie Sachen besser verstehen, dass sie sehen, wo die stehen und dass die vorwärts kommen. Das ist das Ziel von jeder guten Lehrer. Vielleicht gibt es tatsächlich ein paar schlechte Lehrer, die es nicht so sehen. Aber in der Regel, der Lehrer will, dass der Schüler es besteht. Dass es in ihm gefestigt wird, dass er vorwärts kommt. Das ist positiv. Gott wird uns prüfen. Da natürlich, da ist auch die Möglichkeit zu versagen und durchzufallen. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist positiv. Wir haben darüber gesprochen. Dieses gleiche Wort, Versuchung, Prüfen, gleiche Wort. Aber die Ausrichtung ist völlig anders. Und so ist es bei Furcht. Die Furcht des Herrn. Fürchte Gott oder fürchte dich nicht. Gleiche Wort, aber eine ist positiv ausgerichtet und der andere ist negativ ausgerichtet. Und wenn wir das verstehen, dann auf einmal, wir sehen keinen Widerspruch, sondern Gott wird einfach uns etwas sagen. Fürchte Gott auf eine positive Art und Weise. Da ist auf der Basis Vertrauen. Gott ist gerecht. Er ist heilig, gerecht. Er meint es gut mit mir. Der ist für mich und nicht gegen mich. Ja, manchmal die Furcht Gottes bedeutet, ich bin überwältigt. Ich bin sprachlos und denke mir, oh weh, er ist heilig. Ich bin total überwältigt, aber ich weiß, dass dieser Gott es gut mit mir meint. Das ist eine positive Furcht. Und sogar im Deutschen, die haben einen Begriff dafür, es heißt Ehrfurcht. Die benutzen diese Ehrfurcht, um zu sagen, diese Furcht ist der positiv ausgerichtete. Fürchte Gott mit Ehrfurcht. Positiv. Aber es gibt auch die negative Furcht. Und da ist Unbehagen, Angst. Ja, er will mir auf eine Deckel geben. Er will, dass ich versage. Gott ist gegen mich. Diese Furcht sollen wir nicht haben. Deswegen steht in der Bibel sehr oft, fürchte dich nicht. Ich gebe euch ein paar Beispiele, die das bestätigen, was ich gerade eben gesagt habe. Okay? Ja, der erste Psalm 19, Vers 10 in der deutschen Bibel, Vers 9 in der englischen und persischen Bibel. 19, Vers 10. Ich lese hier von der Furcht des Herrn. Steht hier, die Furcht des Herrn ist rein. Ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit und sind gerecht allesamt. So er sagte, die Furcht des Herrn ist rein. Nicht dunkel, nicht trügerisch, ist es rein. Und ist verbunden mit zwei Worten, Wahrheit und gerecht. So, das ist nicht negativ. Die Furcht des Herrn ist rein, gerecht, verbunden mit Wahrheit. So wieder, fürchte Gott, aber in eine positive Art und Weise. Später in Psalm 85 noch eine Stelle, was ähnlich ist. Wir sehen wieder, die Furcht des Herrn wird erwähnt, aber wieder die Ausrichtung wird auch hier in den Zusammenhang gezeigt. Psalm 85, Verse 8 und 10 im Deutschen und 7 und 9 im Englischen. Steht hier Vers 8, lass uns Herr deine Gnade sehen und gewähre uns dein Heil. So zwei Worte, Gnade und Heil, sehr positiv. Und gleich danach, fürwahr, nah ist sein Heil denen, die ihn fürchten. Fürchten, verbunden mit Heil, positiv ausgerichtet. Fürwahr, nah ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit Herrlichkeit wohnt in unserem Land. Wieder, wir sehen das Wort, fürchte Gott, diesen Begriff fürchte Gott, aber mit Heil, Gnade, Herrlichkeit verbunden. Positiv ausgerichtet. Ja, fürchte Gott, aber auch in positiver Art und Weise, mit Vertrauen. Andere Stelle, Psalm 118, Verse 4 und 6. In dieser Stelle sehr interessant, weil Furcht wird zweimal benutzt. Die positive und negative Art. Im gleichen Satz, und er macht einen Unterschied hier. Psalm 118, Verse 4 und 6. Da steht hier, es sagen, die den Herrn fürchten, ja, seine Gnade währt ewig. Das sollen die Menschen sagen, ich fürchte Gott, seine Gnade währt ewig. Positiv. Und dann sagt in Vers 6, der Herr ist für mich. Ja, ich fürchte Gott. Er ist für mich, nicht gegen mich. Ich werde mich nicht fürchten. Was? Merkst du hier? Fürchten wird zweimal benutzt, aber unterschiedliche Art und Weise. Fürchte dem Herrn, aber Gott ist für mich und deswegen werde ich nicht fürchten. Mit anderen Worten, wenn wir Gott fürchten, auf der richtigen Art und Weise, wir brauchen um nichts anderes zu fürchten. Es befreit uns von dieser negativen Furcht, der Furcht des Herrn. Habt ihr es verstanden? Furcht, eine positiv ausgerichtete, negativ. Ja, fürchte Gott, positiv, mit Ehrfurcht, mit Schätzung, mit Respekt. Das sollen wir ihm schon fürchten. Und dann brauchen wir nicht diese negative Furcht zu haben, Angst und Bange. Andere Stelle in Sprüche 9, Vers 10. Der Anfang von Weisheit ist, fürchte Gott. Fürchte Gott, der Anfang von Weisheit und richtige Erkenntnis. Diese positive, fürchte Gott. Und eine letzte Stelle, einfach zu zeigen, dass, ich meine, es gibt viel mehr, aber dass es positiv ausgerichtet ist. In Jesaja 41, diesen Gott, den wir fürchten sollen, spricht diese Worte aus im Alten Testament. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, diese negative, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht, sagte diesen Gott, Yahweh. Im Neuen Testament, wir haben schon gelesen, Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin da, ich bin bei euch. So, fürchte Gott, positiv, mit Vertrauen, aber nicht diese negative Furcht. Und ich möchte sagen, wir brauchen diese Ehrfurcht. Fürchte Gott ist immer wichtig gewesen, aber vor allem jetzt. Wisst ihr warum? Weil ich sehe heutzutage eine Entwicklung, die wirklich nicht so gut ist. Im Mittelalter war es umgekehrt. Menschen haben eine Furcht vor Gott der negative Art. Gott will uns auf den Deckel geben, der freut sich, uns in die Hölle zu schicken, der will uns fertig machen. Aber jetzt, wir sehen Gnade, die Gnade Gottes, wie Gott auf uns zugeht, um uns zu retten. Die Gnade wird hervorgehoben. Wisst ihr, was passiert? Oftmals geht es zu einem anderen Extrem. Wir behandeln Gott wie eine nicht ernstzunehmende Kumpel. Verstehst du? Hey Gott, bist da? Ja, ich mach dir das Regen. Und wir behandeln ihn wie einen Kumpel. Gott bietet uns Freundschaft an, aber der ist immer noch der allmächtige, heilige Gott. Und es ist wichtig, dass wir das nie aus den Augen verlieren. Ja, fürchte Gott. Ehre ihm. Erkennen, der ist vollkommen heilig. Er kann Sünde nicht dulden. Wir sollen bewegt sein. Wir sollen überwältigt sein, manchmal sprachlos sein. Wir sehen im Alten Testament mit Abraham oder mit Mose, bekommst einen Auftrag von Gott, brennende Busch, und er ist total erschrocken. Wir sehen von dem Prophet Jesaja, wo er dem Herrn sieht in seiner Herrlichkeit und er sagt, oh wehe, jetzt muss ich sterben. Gott ist so heilig. Diese Ehrfurcht brauchen wir. Diese Bewusstsein der heiligen, allmächtigen Gott. Wir haben mit ihm zu tun. Er bietet uns Freundschaft an, aber der ist keine Kumpel, den wir leichtfertig nehmen sollen. Wir sollen ihm ehren und schätzen. Versteht ihr? Ich glaube, das brauchen wir heutzutage, weil ich glaube, wir sind auf der anderen Extrem, wo Menschen Gott oftmals nicht ernst nehmen oder leichtfertig nehmen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Weisheit. So, wir brauchen diese positive Furcht. Aber der Gegensatz zu dieser positiven Furcht ist die negative Furcht. Und hier sind ein paar Stellen dazu. In Lukas 12, Vers 7, er sagt, hey, du hast Schwierigkeiten, Umstände sehen schlecht aus, fürchte dich nicht. Du bist mir viel wichtiger als die Tiere oder Spatzen oder Vögel. Fürchte dich nicht, du bist mir sehr wertvoll. Sogar die Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Ihr seid mir sehr wertvoll. So nicht negativ. Gott kennt uns und er liebt uns. Er kennt uns und liebt uns trotzdem. Wow. Oder in Lukas 12, auch in dem gleichen Kapitel, Vers 32. Jesus spricht mit seinen Jüngern. Er sagte, oh, du kleine Herde, fürchtet euch nicht, denn mein Vater möchte euch sein Reich geben. Fürchtet euch nicht, er ist für euch, nicht gegen euch. Ich versuche hier alles zu beschreiben, aber ich hoffe, dass ihr irgendwie besser versteht, den Unterschied zwischen Furcht und Furcht. Das gleiche Wort wird verwendet, der Negative, er sagt, er fürchtet euch nicht. Aber die Ehrfurcht Gottes, der positive Furcht, ist sehr wichtig für unsere Beziehung zu Gott. Wer diese negative Furcht hat, wir haben schon am Anfang gelesen, 1. Johannes 4, Vers 18, die Liebesbeziehung zu Gott wird gestört sein, wird gelähmt sein. So fürchtet euch nicht, diese negative. Vertraue Gott. Diese Furcht von Gott ist eine Furcht, die auf der Basis von Vertrauen, wir können mit ihm rechnen, der ist nicht willkürlich, er meint es wirklich gut mit uns. Er ist für uns und nicht gegen uns. Okay. Hoffentlich habt ihr es verstanden. Ich gebe ein paar Beispiele zum Abschluss. Vielleicht hilft das. Aus meiner Jugendzeit, okay? Also als die Jugendzeit war, wir haben damals Internet nicht und so. Ich muss mal wirklich draußen spielen halt. Ne? Und wir haben ein paar andere Jungs aus der Nachbarschaft, wir haben eine Bande gemacht. Und manchmal haben wir dumme Sachen im Kopf, vor allem, weil es langweilig war. Und in Amerika haben wir damals eine sehr lange Sommerferien gehabt, 3 Monate lang, weil das ist die Wüste von Kalifornien. Es ist so heiß, es ist kaum zu kühl zu kriegen. So, wir müssten 3 Monate lang Ferien haben. Und da haben wir nur dumme Sachen, es war langweilige, dumme Sachen im Kopf gehabt. Und wir haben wirklich Sachen getan, ungesetzlich Einbrüche gemacht, Sachen zerstört. Und Shame ist es nicht schön, aber wir haben solche Sachen gemacht, nur aus Langeweile. Und was wir besonders gern gemacht haben, war so ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Das heißt, wir gingen zu der Schule, auf dem Pfannenmast, auf dem Seil rumgehangen und die Polizei kommt und dann sind wir geflohen in der Wüste oder uns versteckt und die Polizei, die Dummköpfe, kamen nicht mit oder ihr Auto im Sand blieben stecken. Wir haben die besiegt. So waren wir. Wir fanden es lustig. Und dann eines Tages komme ich nach Hause und dann sehe ich einen Polizeiwagen gleich neben unser Haus geparkt in der Straße. Habe ich Furcht gehabt. Nicht Ehrfurcht. Angstfurcht, negative Furcht. Wir haben gewusst, oh, oh, hat jemand uns verpetzt. Es ist rausgekommen. Und bestimmt redet meine Mutter, kriegt es wirklich auf die Decke. Und ich kam rein, ganz ängstlich gegen im Haus. Oh, die Polizei war nicht bei uns, der war bei jemand anders. Erleichterung. Das war negative Furcht. Warum? Gott ist gut, die Polizei war gut und beständig, aber mein Leben war nicht in Ordnung. Und wenn unser Leben nicht in Ordnung ist, wenn Sünde unser Leben ist, wir sollen auch diese Furcht haben, tut uns gut. Ne? Das ist ein Zeichen, es ist Zeit zum Umkehr und Bereuen. Aber andere Male, meine Mutter war alleinerziehend und das war damals die Ausnahme. Ne? Ich war fast die einzige in meiner Klasse alleinerziehende Mütter. Jetzt ist es anders, aber damals war es nicht so. Und es war manchmal gefährlich, weil kamen öfters Einbrecher, die haben gewusst, sie war allein. Und sie wollten das uns antun. Und wir haben öfters Probleme gehabt, dass Menschen versuchten einzubrechen, am Fenster rumgemacht. Dann haben wir die Polizei angerufen. Und dann kommt die Polizei wieder. Und weißt du, als sie ankamen, ich habe so eine Ehrfurcht gehabt. Die Polizei kommt und dunkel und ich kam mit ihren Pistolen und alles und die kamen rein und mit den Taschenlampen. Mein Herz klopfte, aber es war positiv. Es war Ehrfurcht. Bin ich froh, dass du da bist. Ich habe einen Respekt und ich bin so dankbar, dass du da bist, weil du bist da, mich zu beschützen. Du meinst es gut mit mir. Und das war eine positive Furcht. Verstehst du, es gibt die negative, wo mein Leben nicht in Ordnung ist, aber es gibt die positive. Und so habe ich es erlebt, die 2 Arten. Und, ah ja, Zeit, okay. Ich möchte euch nicht erschrecken. Das letzte Text ist Matthäus 25, 14 bis 27. Ich werde nicht alles lesen, ich werde nur kurz zusammenfassen, okay? Versprochen. Hier ist ein Beispiel, wo tatsächlich diese 2 Arten von Furcht vorhanden sind. Und Jesus spricht es an, was die auswirken. Wie es Beziehungen, wenn wir die positive Furcht haben, unterstützt und die negative Furcht die Beziehung zerstört. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist ein Gleichnis. Ein Gleichnis von einem reichen Mann, der sehr viel Geld hatte und alles, und 3 Diener. Und er sollte auf eine lange Reise gehen. Und er hätte einfach gehen können, die lassen, aber er macht etwas Besonderes. Er hat sein großes Haben, so, alles, was er hatte, sein Reichtum, verteilt unter seine Diener. Und er gibt einen Diener und er sagt, gut, hier sind 5 Talente. Das ist eine Menge Geld damals. Und er sagt, Diener, ich gehe weg, aber ich vertraue dir mein Vermögen an, diesen Teil. Und es ist, damit ihr leben könnt und unterhalten alles, aber ihr könnt damit handeln. Und dieser Diener war wahrscheinlich so glücklich. Mein Herr traut mir sowas zu, ich habe sonst nichts. Er vertraut mir so diese Menge Geld. Wow. Bestimmt hat es mit Zittern angenommen, aber da möchte ich was Gutes draus machen. Ehrfurcht, Dankbarkeit. Und der zweite Diener kommt und er gibt ihm 2 Talente wieder. Danke, Zittern, ich freue mich, du traust mir das zu, ich möchte das Beste draus machen. Und dann kommt zu der dritten, gibt ihm auch 1 Talent. Und was macht er? Steht, die ersten 2 gingen sofort los. Aus Dankbarkeit. Aus Ehrfurcht, der Herr, vertraut mir was zu, traut mir was zu und ging ihn los, um zu handeln. Der dritte, was macht er mit seinem 1 Talent? Vergräbt es. Lochbuddeln, rein, zu und legt sie einfach rum die ganze Zeit. Die anderen sind eifrig, beschäftigt, aber er vergräbt es. Warum hat dieser Mann mit dem 1 Talent das vergraben? Es kommt gleich. Es steht dann später, Matthäus 25, er kommt zurück und da kommt erst der eine mit den 5 Talente. Und er kommt vor seinem Herrn und sagt, mein Herr, du hast mir 5 Talente anvertraut. Ich habe sonst nichts. Du hast mir anvertraut. Und er wird zittern. Und hier ist dein 5 Talente mit noch 5 dazu. Ich freue mich. Mit anderen Worten, dieses Vertrauen und auch diese Ehrfurcht hat ihn motiviert, etwas Gutes zu tun. Und er hat so einen Gewinn gehabt. Und sein Herr sieht das und er sagt, weißt du, ich habe dir wenig gegeben, du hast vieles draus gemacht, geht ein in die Freude deines Herrn. Ich möchte, dass du meine Freude teilst. Komm rein. Der eine mit 2 kommt. Herr, du hast mir 2 gegeben. Danke. Du hast mir das anvertraut. Ich habe noch 2 dazu gegeben. Er freut sich und sagt, du warst treu, geht ein in die Freude deines Herrn. Aber jetzt kommt der eine mit dem 1 Talent. Warum hat es vergraben? Lesen wir vor. Steht hier Vers 24 und 25. Es trat aber auch herbei, der das 1 Talent empfangen hatte. Und er sprach, schau mal seine Einstellung an. Herr, ich kannte dich, ja, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Das ist nicht besonders positiv, oder? Ehrfürchtig war es nicht. Ich vertraue dich nicht. Du bist hart. Ich habe Angst. Denn er sagt weiter, und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Und siehe, du hast es deine. Oh, der dürfte nicht in die Freude seines Herrn gehen. Versteht ihr den Unterschied? Die ersten 2 haben eine positive Respekt und Ehre und Dankbarkeit und haben viel Frucht gebracht. Und der letzte hat nur eine negative Angst gehabt und Furcht. Und es hat ihm lahmgelegt. Und das möchte ich nur heute weitergeben. Fürchte Gott auf der positive Art und Weise. Die Furcht des Herrn ist der Anfang von Weisheit. Es ist wichtig, unsere Beziehung zu Gott, diese vertrauensvollen Beziehung zu Gott und diese Ehre und Ehrerbietung, diesen Respekt vor ihm zu haben. Aber fürchte euch nicht auf eine negative Art und Weise. Dann es wird uns lahmlegen und unsere Beziehung zu Gott untergraben. Habt ihr besser verstanden, das ist Furcht der Furcht? Okay, der eine, der nickt, ist der eine, der die Frage gestellt hat. So, ich bin froh, dass es geklappt hat. Beten wir zusammen, okay, zum Abschluss.